Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Jan, heute wird es meditativ. Wir begleiten ja den Bestsellerautor Emmanuel Carrère in ein Yoga-Schweige-Meditationsseminar. Und natürlich gibt es da auch was zu essen.
Die literarische Vorspeise.
Wir sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert und ich versuche schon mal den Lotussitz einzunehmen. Kannst du sowas?
Nee, überhaupt nicht. Mein Personal Trainer, meine Personal Trainerin Rachel, die sagt immer, ich soll mal Yoga machen, weil sie, wenn es um meine Beweglichkeit geht, immer um Mobilität in Anführungsstriche setzt. Also ich brauche schon dringend diesen gymnastischen Aspekt von Yoga, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
Wir sind ja auch keine Yogalehrer, sondern Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk und machen diesen Podcast hier Eat, Read, Sleep aus Liebe zum Buch, aus Begeisterung zu gutem Essen und aber natürlich auch aus Begeisterung vor allem am Lesen und am sich einlassen auf all die Welten, die man dann da kennenlernt.
Mit neuen Büchern, mit Lieblingsbüchern und Bestsellern. Und in dem Bestseller heute geht es um Yoga und um Meditation. 10 Tage will er schweigen und meditieren und dann geht's los. Zitat, die edle Stille hat begonnen. Auf blechernen Servierwagen schieben die Kurshelfer Riesenportionen Reis und gekochtes Gemüse herein, das man mit Sojasauce, Bierhefe oder Gomasio würzen kann. Mhm. Und das hast du jetzt vor dir liegen.
Was ist denn Gomasio?
Gomasio, das habe ich jetzt auch nicht. Ich habe mich jetzt mit Sojasauce beholfen. Ich musste auch googeln. Das ist so ein Sesam-Salz-Gemisch. Also so ein Gewürz. Okay. Aber ich fand es jetzt mit Soja, ehrlich gesagt, schon ausreichend gewürzt.
Also es riecht sehr lecker. Es sieht sehr gut aus. Ein bisschen wie ich indisches Essen kenne. Reis an Gemüse oder Gemüse an Reis. Auf jeden Fall sehr gesund. Also wenn das Essen in einem 10-Tage-Retreat ist, dann würde ich sagen, kann man das da ganz gut aushalten.
Das ist natürlich jetzt mit besonders viel Liebe gemacht. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob man auf diesen silbernen Servierwagen das irgendwie auch noch, mit Koriander übrigens noch garniert.
Koriander ist ja auch so ein heikles Feld. Ne? Mag man oder hasst man?
Oh, und bei dir? Ist das so eine Fischgeschichte?
Ich habe ja damals versprochen, ich esse alles außer Fisch. Deswegen schweige ich jetzt einfach, wie man das auf so einem Retreat machen soll und genieße. Aber während ich hier kaue, wäre das was für dich? 10 Tage schweigen?
Nein,
10 Tage gar nicht kommunizieren?
Ich könnte es überhaupt nicht. Nee, ich glaube, das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Also ganz davon abgesehen, dass ich oberflächlich gesehen tatsächlich gern kommuniziere und rede, wäre so eine Stille für mich, das würde mich, glaube ich, tatsächlich auch überfordern. Ich glaube, dazu ist der Mensch auch nicht gemacht.
Es gibt einige, die darauf schwören. Ne? Yuval Noah Harari zum Beispiel, dieser großartige Sachbuchautor, der schwört auf Vipassana-Yoga, also diese 10-tägigen Schweige-Retreats. Wäre ja vielleicht mal eine Challenge, die wir ausprobieren können. Oder doch lieber herabschauende Hunde
super
oder Morgengrüße.
Super für so einen Podcast, so ein Schweige-Retreat. Hast du sowas schon mal gemacht? Geschwiegen?
Ich war tatsächlich mal in einem Kloster, wo es 2 Tage um Schweigen ging. Allerdings war ich als Reporter dort und natürlich war es für eine Reportage nicht so besonders toll, wenn geschwiegen wurde und ich selber musste nicht schweigen. Mich reizt das. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde.
Ich dachte aber, dieses Essen, das auch gesund satt machen soll, darum geht es ja auch so ein bisschen, also ohne Spiränzchen, dass uns das schon mal so ein bisschen in Stimmung bringt für
die Bestseller-Challenge.
Wir haben, du hast es ja schon gesagt, Daniel, gelesen von Emmanuel Carrère das Buch Yoga. Carrère ist in Frankreich ein wirklich vielfach ausgezeichneter, ganz bekannter Autor und er erzählt hier von seinen eigenen Erlebnissen. Also es ist ein Roman im Stile der Autofiktion, des Berichts der eigenen Erfahrungen und Empfindungen, die, so versichert uns Carrère, alle ohne Falsch und Heuchelei sein sollen. Also genau das, was er wirklich empfunden und erlebt hat. Und so nimmt er uns mit ins Jahr 2015, in den Januar. Dort begibt er sich auf einen Vipassana-Retreat. Das ist eben diese Art Yoga, bei der man 10 Tage lang nicht reden oder mit der Außenwelt kommunizieren darf. Nicht mal nonverbal reden, also nicht mal sich anlächeln. Doch wegen des Anschlags auf die Zeitschrift Charlie Hebdo, bei der ein guter Freund von ihm ermordet wird, muss Carrère das Retreat dann abbrechen. Und mehr gerät sein eigentlich ganz glückliches Leben aus der Bahn. Er verfällt in Depressionen und findet sich wegen Suizidgefahr schließlich in einer psychiatrischen Anstalt wieder. All das, wie gesagt, von ihm selbst erzählt im Rückblick. Daniel, wie nah ist dir diese Geschichte, diese persönliche Geschichte gegangen?
Also bei den ersten Kapiteln habe ich noch ein bisschen mit den Augen gerollt, ehrlich gesagt. So ein Erfahrungsbericht aus so einem Yoga-Retreat, aus diesem Seminar. Ich sag mal, ja, flott geschrieben, aber mit Freundschaft zu Nasenlöchern, also bewusstes Atmen. Ganz viel viel Grundwissen über Meditation. Es sollte ja, sagt er mehrfach, ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga werden. Da habe ich gedacht, oh, um Himmels Willen, warum muss ich das jetzt als Bestseller lesen? Mhm. Und dann kommt dieser Bruch, dann kommt dieser Twist und man blickt in diesen Abgrund und ich muss sagen, das ist schon richtig erschütternd. Ich sag mal, wenn Menschen Bestseller schreiben, dann denke ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, die haben es geschafft, denen geht's gut. Die steht auf der Sonnenseite des Lebens und Carrère beschreibt eben seine bipolare Störung, wie er immer zwischen Manie und Depression pendelt, wie er ja verwahrlost und wie er verdreckt, wie er dann in die Geschlossene kommt und da muss ich echt schlucken, mit Elektroschocks. Die haben bloß heute irgendwie andere Namen. Also man blickt in den erschütternden Abgrund seiner Seele, man wird und ich wurde mitgerissen von diesem Leiden und das wurde dann schon noch einmal so eine ganz andere Art von Erfahrungsbericht.
Also mir ging es ähnlich und ganz anders. Ich fand bei diesen ersten Kapiteln überhaupt nicht, dass das flott geschrieben war. Und dieses heitere, lustige Buch über Yoga, das habe ich gar nicht gefunden, sondern im Gegenteil. Genau. Ich fand diesen Einstieg doch sehr zäh. Also es gibt bei ihm dieses Spiel, nicht den schnellsten, sondern den langsamsten Weg zu finden. Wie kann man von A nach B so langsam wie möglich gehen? Da braucht er dann für 20 Meter mal eine Stunde oder zwei Stunden, also unglaublich lange. Und so ein bisschen war der Anfang. Man atmet ein, man atmet aus durch die Nasenlöcher. Man beobachtet sich beim Lesen, weil die Gedanken abschweifen, weil man nicht wirklich dabei ist. Das fand ich zäh und ich fand mich auch ein bisschen betrogen. Also es gab eine Stelle, da wurde ich relativ wütend, weil er so anlegt, dass er dieses Retreat nicht durchhalten wird. Er wird es abbrechen. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber er sagt schon gleich am Anfang, ich war derjenige, der es abbrach. Und ich wartete darauf, was passiert bei diesem Retreat, dass er es abbricht. Und was dann passiert, ist katastrophal, ist furchtbar. Charlie Hebdo, der Mord an seinem Freund. Aber es hat nichts mit dem Retreat zu tun. Also er legte eine falsche Fährte, die er dann nicht auflöst oder anders auflöst. Das habe ich ihm ein bisschen übel genommen. Und dann kippt das Ganze. Dann kommt tatsächlich dieser Zusammenbruch, den er beschreibt, wo man merkt, mein Gott, was ist da passiert? Und es gibt eine ganz berührende Szene. Er beschreibt, wie ein Journalist aus den USA kommt, Wyatt Mason. Der soll einen Artikel über ihn schreiben und der durchschaut genau, was da ist. Der Mann auf dem Sofa, der sich seit 3 Monaten nicht gewaschen hat, die Wohnung, die verrottet, der versucht aber etwas zu zeigen. Und der endet mit diesem Satz: Natürlich ist das nicht das, was ein Journalist mit der Person tun sollte, die zu interviewen er gekommen ist. Trotzdem dachte ich, genau das hätte ich tatsächlich tun sollen, diesen so unglücklichen Mann einfach in den Arm nehmen. Und das möchte man. Er hat mir so leid getan und ich dachte die ganze Zeit, Mensch, was du erlitten hast, es ist so furchtbar. Ich wollte ihn in den Arm nehmen, ich wollte, dass es ihm besser geht und wenn dieses Buch die Therapie ist, damit es ihm besser geht, war ich auch gewillt, es zu lesen. Aber bis es mich so richtig erreicht hat, musste ich erst auf die griechischen Inseln bei Leros kommen.
Ja, das war dann wirklich auch sehr unterhaltsam. Es ist ja eigentlich dreigeteilt. Also wir haben diesen Yoga-Retreat, dieses Yoga-Retreat, das unterbrochen wird. Wir haben das Charlie Hebdo-Kapitel. Wir haben noch im Prinzip 4. Wir haben noch diese leidenschaftliche, namenlose Liebesgeschichte, diese erotische Affäre mit dieser Frau, die er bei einem Yoga-Seminar kennenlernt. Und die haben einmal im Jahr im Hotel anonymen Sex. Sie kennen ihren Namen nicht. Und er verliebt sich. Und die Beschreibung dieser Sextreffen, die ist auch schon einigermaßen attraktiv, muss ich sagen. Also das fand ich, mochtest du nicht?
Ich mag ja keine Sex.
Ach nee, du magst Literatur. Du bist ja so prüde. Jan, also das fand ich wirklich ganz gut. Und dann gibt es diese Geschichte, da geht er ja auf die griechischen Inseln und dann kommt er in Kontakt mit jugendlichen Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan und wird mit deren Schicksal konfrontiert und das hat dann auch nochmal eine ganz andere Tonalität. Ich möchte noch einmal sagen, dieses Flotte am Anfang, er schreibt das ja schon unterhaltsam. Also diese Langsamkeit, wenn er schreibt, dass er auch schon mal besoffen meditiert hat zum Beispiel, ob das möglich ist. Also es ist schon, sind viele...
Ja, es ist aber auch viel Lehrbuch, was es denn alles für unterschiedliche Yoga-Richtungen gibt und wann er mal Tai Chi gelernt hat. Es ist das zur Ruhe kommen. Also vielleicht ist es das auch an diesem Buch. Es ist sehr widersprüchlich. Es ist ein sehr gebildetes Buch. Auch auf eine lehrerhafte Art gebildet manchmal. Also es gibt da eine Stelle, da erzählt er von Alphonse Daudet. Er beschreibt eine Meditation, ein heldenhafter Kampf, wie der von Alphonse Daudets Ziege des Monsieur Seguin. Und dann sagt er, ich habe mich oft mit diesem mutigen, glücklosen Zicklein identifiziert und so weiter und so fort. Und dann kommt der Satz, wie Sie bestimmt wissen, hat es teuer dafür bezahlt. Nein, wusste ich nicht. Und das passiert ganz oft, dass man denkt, ja, Monsieur Carrère, Sie sind gebildet, ich sehe das. Ihnen fällt bei dem Blick auf eine für mich belanglose Sache sofort ein Zitat von Rimbaud oder ein kluger Spruch von Rousseau ein. Aber er karikiert es später selbst, weil er auf diese Insel kommt mit den Flüchtlingen, weil er merkt, in was für einer furchtbaren Welt wir eigentlich leben, wo Babys am Straßenrand ausgesetzt werden aus Not und sterben müssen. Und dahinter fragt er eben auch, es gibt diese Menschen, die leisten sich Yoga-Retreats, um sich selber zu finden. Es gibt diese Menschen, die lesen Berge von Büchern. Was hat das mit dem wirklichen Leben zu tun? Was hat das mit dem Leben dieser Flüchtlinge auf Leros, auf den griechischen Inseln zu tun? Wie kann man überhaupt in einer Welt leben? Und das ist, glaube ich, die Kernfrage dahinter. Und das machte es dann ganz großartig. Die Kernfrage dahinter, wie kann man in dieser grauenhaften Welt mit all diesen Abgründen, wo Menschen ermordet werden, wo Menschen auf der Flucht sterben, wo Menschen überhaupt sterben, also dieses eigentlich ja Unfassbare, wie kann es sein, dass ein Mensch, der für mein Leben wichtig ist, plötzlich nicht mehr da ist? Wie kann man im Wissen um all das eigentlich trotzdem weiterleben, ohne in der geschlossenen Anstalt zu landen? Und dass er sich da so ehrlich rantraut, dass er das aushandelt mit einer Tiefe und einer Offenheit, wie ich sie bis jetzt noch nicht gelesen habe, das hat dann doch das Buch sehr lange nachwirken lassen.
Ich habe mich gefragt, was eigentlich Roman ist an diesem Roman. Er will ja ohne falsch beschreiben und ich habe mich gefragt, also es gibt ja an einer Stelle, gibt ja am Ende zu, Dinge erfunden, ausgeschmückt zu haben. Also Es hat da schon auch eine fiktionale Ebene.
Das war auch so ein kleiner Betrug. Ne?
Erst sagte alles stimmt und dann stimmt hinterher und dann zu sagen, nee, doch nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, wäre es als Sachbuch, als Autobiografie und ohne dieses letzte Netz eines autofiktionalen Väters, wäre es nicht viel stärker gewesen? Als Aussage. Hat er gesagt, nein, das stimmt ja alles wirklich.
Ich bin nicht sicher, denn wie kann man so etwas tatsächlich nicht fiktional beschreiben? Also er schreibt ja schon sehr nüchtern und das hat es mir vielleicht auch so schwer gemacht, am Anfang ihm wirklich näher zu kommen. Er beschreibt diesen Zusammenbruch mit den medizinischen Fachbegriffen. Das heißt, er versucht es so ehrlich wie möglich aufzuschreiben, bewahrt dadurch aber eine Distanz, die vielleicht durch mehr Fiktionalität emotionaler geworden wäre, aber damit auch verfälscht hätte. Aber trotzdem ist es ja eine Erzählung, es ist ja eine Auswahl, es ist ja kein Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Yoga-Arten, die dann nach Kapiteln abgehandelt werden oder ein Auseinandersetzen.
Man hätte eine Autobiografie schreiben können, also das macht man ja auch, erzählt man ja auch nicht alles.
Ja, aber dafür gibt es ja diese unterschiedlichen Sachen, die er verknüpft und das ist dann das Spannende, finde ich, wie er im Rückblick auf sein Leben auch diese ganzen kleinen Anekdoten einfließen lässt. Da bin ich das erste Mal wirklich zusammengezuckt und habe diese Unwucht gespürt. Da beschreibt er, wie er in Sri Lanka war, als der Tsunami kommt und sitzt in einem Hotel. Sie haben überlebt, aber viele haben nicht überlebt oder vermissen Menschen. Ein paar vermisst seine vierjährige Tochter.
Dann kommen diese Ayurveda-Menschen vorbei und meditieren und haben überhaupt gar kein Mitleid, gar kein Interesse an dem Leid der Menschen, die in diesem Tsunami ums Leben gekommen sind. Das dachte ich auch. Das reflektiert ja auch immer. Er fragt sich ja auch schon selbst, ob das Ganze mit der Meditation, mit dieser Selbstbezogenheit, ob das nicht nur eine narzisstische Marotte ist. Seine Worte. Ich habe mich gefragt, warum er an diesem Yoga- und Meditationsweg so festhält, weil es ihn ja eigentlich nicht weitergebracht hat. So habe ich es jedenfalls empfunden. Das ist ja irgendwie eher so eine Sisyphus-Geschichte, die er durchlebt. Also jeden Tag aufs Neue sich sozusagen gegen das Schicksal und das Leben anstemmen. Und da habe ich mich gefragt, ob für ihn eigentlich Yoga und Meditation das Richtige, dieser ganze theoretische Überbau und Unterbau, ob das überhaupt das Richtige für ihn ist.
Ich glaube, es ist die Mischung des Ganzen. Man sollte auch da nicht zu viel davon nehmen. Also dieses Vipassana-Retreat macht er am Ende ja noch, zieht es durch und sagt, ja, es war halt wie es war. Gleichzeitig aber gibt es ganz tolle Szenen, wie er den Flüchtlingskindern Tai Chi beibringt. Ich glaube schon, dass er sagt, es ist toll, sich diese Zeiten zu nehmen der Konzentration, aber auch da sollte man nicht glauben, das ist der Weg zum Heilen.
Genau, die geflüchteten Jugendlichen machen das ja auch eher so als Spiel. Also die probieren da ja so ein bisschen rum. Ich habe mich gefragt, hat es mir Yoga und Meditation näher gebracht, das Buch? Da muss ich sagen, nein. Habe ich Lust auf ein solches Schweigeseminar? Eher nicht. Nur, also der Sex mit seiner geheimnisvollen, unbekannten Yoga-Partnerin.
Auf den hättest du Lust.
Also der klingt schon sozusagen, also von der Sache her klingt der schon interessant, fand ich. Also er beschreibt das ja schon sehr ausführlich, wie man in diesem Körperbewusstsein aufeinander eingeht, in dem sexuellen Akt. Und das fand ich irgendwie schon ganz nachvollziehbar geschildert. Ich habe mich gefragt, für wen ist das was? Es ist ja eben kein Meditationsbuch.
Nein, es ist auch für Menschen, die gerne Yoga machen, nicht das Buch, zu dem man sofort greifen sollte. Denn es hat mit Yoga natürlich etwas zu tun, aber es ist kein Yoga-Buch, sondern
ja, für Leute, die sich für die Seele interessieren, für die Psyche, ihre Schattenseiten, ihre Abgründen, ihre Zerbrechlichkeiten. Und wenn man da so eine Affinität hat, dann glaube ich, dann kann man mit dem Buch ganz viel anfangen.
Das glaube ich auch. Es ist dann am Ende eben vielleicht doch wie so ein kleines Vipassana-Seminar. Man muss durchhalten. Man muss reinkommen, man muss auch aushalten, dass er einen am Anfang stört, um dann am Ende eben doch mit einer neuen Erkenntnis rauszugehen.
Yoga von Emmanuel Carrère aus dem Französischen von Claudia Hamm, erschien bei Mattes und Seitz. 341 Seiten für 25 Euro.
Ich glaube, wir haben selten so lange über ein Buch so diskutiert, oder? Stimmt, also es muss ja was mit uns gemacht haben.
Ja, das stimmt.
So, aber jetzt harte Fakten. Unsere Community schlug natürlich gleich eine Yoga-Challenge vor. Kannst du dir einen Sonnengruß vorstellen?
Sonnengruß, ich, mein Personal Trainer würde jetzt jubeln, in die Hände klatschen. Daniel, mach mit, aber ich bin, vielleicht ist Katharina da die Richtige. Die hat ja, die reüssierte ja auch schon wahnsinnig bei der Hula-Hoop-Challenge.
Aber wir können es ja versuchen. Schickt uns doch mal eure liebste Yoga-Übung und dann versuchen wir zumindest eine davon oder zwei davon tatsächlich einmal nachzumachen.
Wer ist wir?
Naja, wir beide. Wir haben das Buch gelesen, Daniel. Da kommst du nicht raus. Beweglichkeit ist doch gewünscht.
Bewegen wir uns mal zum nächsten Buch. Was hast du denn noch gelesen in dieser Woche?
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht aus Singapur.
Oh.
Mhm. Und zwar von Amanda Lee Koh. Und das Buch heißt Die letzten Strahlen eines Sterns. Amanda Lee Koh gilt als eine der hoffnungsvollsten jungen literarischen Stimmen aus Singapur, so heißt es. Ich kenne eine einzige literarische Stimme aus Singapur, nämlich sie. Aber es ist tatsächlich, also hoffnungsvoll würde ich unterschreiben, denn das hier ist ein grandioses Buch. Mhm. Ausgangspunkt war ein Foto, über das Amanda Lee Koh gestolpert ist. Und das ist ganz zu Beginn des Buches abgebildet. Da lächeln einen drei Frauen an in die Kamera. Anna May Wong, das war die erste Hollywood-Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln, die zum Star wurde. Leni Riefenstahl, die damals, 1928 wurde das Foto aufgenommen, eine noch eher unbekannte Schauspielerin war. Und dann aber die dritte im Bunde, Marlene Dietrich, damals 1928 auch noch gar nicht so
bekannt. Auf einem Foto.
Und das ist echt authentisch. Das ist ein authentisches Foto, ja. Und wie kam es zu diesem Foto? Das erzählt Amanda Lee Koh, aber dann eben auch, wie ging es für die drei Frauen weiter? Wir wissen ja, Riefenstahl blieb in der Nähe des Hitler-Regimes, die Dietrich emigrierte und unterstützte die US-Truppen im Kampf gegen Deutschland. Anna May Wongs Karriere fand dann nach dem Zweiten Weltkrieg schnell ein Ende durch den anti-asiatischen Rassismus in den USA. Und Koh erzählt nun die Lebensgeschichten in einem anekdotenreichen Stil, wo auch viele andere Menschen auftauchen. Walter Benjamin wird eine Übernachtungsmöglichkeit in Port Bu empfohlen, heißt ein Kapitel. Oder Josef von Sternberg besucht eine zen-buddhistische Irrenanstalt in Kyoto. Das heißt, es tauchen noch mehr historische Persönlichkeiten auf.
So ein bisschen
auf.
So wie Florian Illies, ja?
Genau, so ein bisschen, ja, genau. Ja. Was aber das wirklich Spannende ist, es wird hier mit einem nicht-europäischen Blick auf diese drei, gerade auch auf die Dietrich und die Riefenstahl geschaut. Zum Beispiel erfahren wir aus der Sicht von BB, einer asiatischen Haushälterin, die Marlene Dietrich im Alter pflegt, wie sie denn mit dieser Frau, die sie eigentlich gar nicht kennt, umgeht. Also mit dieser großen Frau, die sich ja jahrzehntelang oder jahrelang zurückzog, keine Fotos mehr zuließ, nichts mehr machte. Mhm. Da erfahren wir Einblicke. Oder wenn Anna May Wong auf Walter Benjamin blickt und mit ihm spricht. Und dann eben auch Einblicke gibt in die Welt damals, als sie sagt, Mr. Benjamin, in Amerika stirbt meine Figur in 9,5 von 10 Filmen, weil ein weißer Hauptdarsteller am Ende mit einer weißen Hauptdarstellerin zusammen sein muss. Also da wird auch nochmal nachgezeichnet, wirklich sehr, sehr deutlich, was es heißt, eine chinesische Schauspielerin gewesen zu sein. Man taucht ein in viele Geschichten, die wir kennen, aber mit diesem anderen Blickwinkel. Ein ganz, ganz tolles Buch.
Das klingt gut. Sag nochmal von wem und wo und wie und was.
Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Koh und das ist bei Kulturbooks erschienen, einem kleinen Verlag hier aus Hamburg, den Zoe Beck unter anderem mitgegründet hat und die hat diesen Roman auch übersetzt ins Deutsche. Mhm. Also eine ganz große Empfehlung von mir für alle, also auch Katharina, die diese 20er Jahre mögen, dieses Glamour um die Dietrich, aber eben auch andere ausländische, unterschiedliche Perspektiven.
Ich habe ein bisschen mehr Testosteron mitgebracht, nämlich einen Abenteuerroman, eine wahre Geschichte, die Lebensgeschichte von Oskar Speck. Der Flussregenpfeifer heißt das Buch von Tobias Friedrich und das Cover, schau mal, das gibt schon ziemlich die Thermik wieder, was siehst du?
Sehr bunt, ich sehe einen Mann in einem Kajak, der kämpft in einer sehr wilden, urwaldähnlichen Umgebung.
Und das ist genau die Thermik dieses Buches. Oskar ist ein arbeitsloser Typ aus Hamburg, Anfang der 30er Jahre. Er hat eine Leidenschaft, nämlich so ein Faltboot, so ein Paddelboot. Und damit will er Abenteuer erleben. Und er paddelt los auf der Donau Richtung Süden. Und so eine Hamburger Brauerei hat eine Idee und macht einen Wettbewerb draus, ein Rennen. Und so paddelt Speck mit so einem kleinen Boot bis nach Zypern, dann weiter nach Ceylon und am Ende nach Australien. Immer weiter, 7 Jahre lang, 50.000 Kilometer. Und er begegnet da Schurken, Konkurrenten, die ihn reinlegen und seinen Paddel klauen. Die Nazis, die wollen aus ihm einen Helden machen. Goebbels lässt ihm Schokolade ans andere Ende der Welt schicken. Seine Olympiateilnahme wird erwogen. Alles stimmt, das sind alles wahre Geschichten. Und man begleitet ihn durch malariaverseuchte Landstriche in Kriegsgefangenenlager. Und ich habe einiges gelernt in diesem Buch. Warme Ameisen schmecken besser als kalte.
Ich bin dankbar, dass ich hier etwas anderes bekommen habe.
Ich hatte von dir heute. Fern der Heimat heiratet er. Und da hatte ich
was
eben
sind denn diese schwarzen Dinger hier im Reis?
Das ist Wildreis.
Ah, oh, okay.
Ach so, okay. Jan isst nämlich die ganze Zeit weiter, bis ihm gleich der Appetit wahrscheinlich vergehen wird. Fern der Heimat heiratet Oskar Speck. Und da hätte ich eben fast wirklich meine alternativliterarische Vorspeise für diese Folge gefunden. Da heißt es, zum Abschluss wurde die Eheschließung mit dem Verspeisen von getrockneten Schildkröteneiern und Termitenköniginnen gefeiert.
Da wäre ich aber mal neugierig gewesen, wo du die wo hättest ich die finden wollen.
Hätte ich immer bei Hagenbecks einsteigen müssen, wahrscheinlich in der Nacht. Es ist wirklich eine spannende Lebensgeschichte eines Mannes, den ich noch gar nicht kannte. Wunderbar geschildert, mit vielen Mark Twain-Zitaten, mit viel Jazzmusik. Das hat Freude gemacht zu lesen. Tobias Friedrich, der Flussregenpfeifer.
Das ist doch ein Vogel,
das ist ein Vogel. Und zwar trifft der Oskar Speck jemanden, so einen Experten, einen Naturforscher. Und der sagt, sie sind so wie dieser Flussregenpfeifer. Sie sehen auch so aus und sie haben dieselbe Anmutung. Und das hat dann zu diesem Titel dieses Buches geführt. Der Flussregenpfeifer, es hat etwas mehr als 500 Seiten, so richtig was zum Schmökern, ist beim Bertelsmann erschienen für 24 Euro.
Super, Oskar Speck habe ich noch nie ich im Leben nicht. Gehört, diesen Namen. Das ist ja faszinierend, was man manchmal für Lebensgeschichten ausgraben kann, oder?
Da hat er auch sehr, sehr lange dran recherchiert, hat alle seine Tagebücher und seine Aufzeichnungen und Notizen gelesen und verarbeitet. Und dieser Oskar Speck, so viel kann man verraten, der hat auch den Krieg überlebt. Der blieb dann in Australien und hat dann so eine Opalschleifmaschine erfunden oder patentiert und ist damit dann zu einem beachtlichen Vermögen gekommen und blieb dann aber die Zeit seines Lebens in Australien. Und die Geschichte ist schön erzählt. Man taucht auch ein ins Hamburg der 30er Jahre, in Nazi-Mitläufer und auch in die Zeit in den Kriegsgefangenenlagern deutscher Kriegsgefangener in Australien zum Beispiel.
Wunderbar. Wir haben ja noch ein Buch gelesen von einem Namen, den wir kennen, im Unterschied dazu, nämlich von John Grisham.
Der Verdächtige. Ich sag mal, beim letzten Grisham, da waren wir ja alle drei gelinde gesagt nicht so begeistert, eher schockiert. Diesmal ist es für mich anders. Also diesmal kehrt Lacey Stolz oder Stolz zurück. Das ist ihr zweiter Grisham-Fall. Sie ist Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida. Da geht es eher so um Korruption von Richtern oder darum, dass ein Richter mal angetütert zur Verhandlung gekommen ist. Also eher unspektakulär, nichts für einen Thriller. Doch eines Tages meldet sich eine Frau mit einem Hinweis. Es geht um einen Richter, der Menschen tötet. Ein Serienmörder. Und der immer gleich mordet und sich dann die Schwächen des Justizsystems in Amerika zunutze macht. Und die Lacey, die beginnt zu ermitteln. Und man weiß ja von Anfang an, wer der Mörder ist, dieser Richter. Jan, war es trotzdem für dich spannend?
Es war spannend, wirklich. Also es war auf jeden Fall viel spannender als der Polizist. Da wusste man ja auch am Anfang, was passierte. Und da sind wir ja gar nicht reingekommen. Hier packt es einen schon, weil dieser Richter, dieser Böse, der ist auf so eine perfide Art böse. Der plant seine Morde über 20, 30 Jahre, weil ihm einmal was Böses getan hat, der kommt auf eine Liste und die arbeitet er dann ab an ganz unterschiedlichen Orten, sodass eben niemand mitkriegt, dass die zusammenhängen können.
Also er ist auf seine sehr teuflische Art nachtragend.
Ja. Das ist überhaupt schon ein ganz faszinierendes Motiv, finde ich, wo man überhaupt überlegt, oje, auf wessen Liste stehe ich vielleicht oder umgekehrt. Aber auch die Figur der Lacey habe ich sehr ins Herz geschlossen. Das ist eine, du hast es ja gesagt, Anwältin, die eigentlich nicht so besonders Spannendes macht und auch so ein bisschen darunter leidet, aber trotzdem versucht, jetzt ihren Job ordentlich und richtig zu machen gegen alle Widerstände. Und sie zu begleiten, auch auf diesem Minenfeld, denn der Richter, der ist natürlich Teil des Systems. Also was darf sie verraten, wen darf sie einbinden und wen lieber nicht? Und das dann parallel auch erzählt, was weiß der Mörder schon, was haben sie herausgefunden, das hat mich schon gepackt, doch.
Und ich fand auch, dieser Roman ist so spannend, dass man dranbleibt und wie sich das Netz und diesen Richter zuzieht, wie geschickt er agiert und es ist auch, sagen wir mal, zünftig brutal und es gewinnt ja auch immer noch an Dynamik. Also zuerst liegen ja zwischen den Morden mehrere Jahre und jetzt wird das alles ganz akut. Also es ist immer noch ein aktueller Fall und das macht es sehr spannend.
Wobei ein bisschen weniger Redundanz, ein bisschen weniger Wiederholung hätte auch diesem Roman gut getan.
Das ist schon eine Grisham-Schwäche, muss man sagen, die Redundanz. Gleich mehrfach erzählt er zum Beispiel, dass diese Behörde, für die sie arbeitet, eine gewisse Zeit ermitteln kann, ohne den verdächtigen Richter zu informieren. Da denkt man, Leute, das habe ich doch beim ersten Mal schon begriffen. Warum macht er das? Warum erzählt er das denn nochmal? Warum er das macht, das können wir ihn jetzt fragen, denn wir sprechen jetzt mit John Grisham.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hi, John Grisham.
Hello, happy to be here.
Where do we find you right now? Where are you sitting?
I am sitting on my farm in central Virginia, outside the town of Charlottesville, about 2 hours south of Washington, D.C. We live on a farm way out in the country with a very shaky internet connection, so who knows what might happen.
Er ist gerade auf seiner Farm in Virginia, mitten auf dem Land, und die Internetverbindung ist dort sehr instabil. Wenn wir an eine Farm, an einen Bauernhof denken, dann denken wir sofort an Tiere. Gibt es die auch bei ihm? So, if we in Germany, if we hear the word farm, we think of animals, is that right?
Oh yes, we have some horses. My wife likes horses. I do not, but we have not really livestock. We don't raise cows and pigs and things like that. It's not a working farm. It's kind of a pleasure farm.
Sie besitzen tatsächlich ein paar Pferde, sagt Grisham, denn seine Frau mag Pferde, er eher nicht. Es ist aber keine Farm, auf der gearbeitet wird, sondern eine zum Vergnügen und zum Entspannen. Ist das dann der perfekte Ort, um so viele Bücher zu schreiben? And is a farm, a pleasure farm, the right place, a perfect place to write, or do you have to escape if you want to write your novels?
It's a perfect place to write. It's very quiet. I have a small office behind the main house where I go every morning at 7 o'clock, and it's very quiet and dark, and there's no phone, no fax, no internet, no music, no noise, no interruption, just me and the keyboard and the screen and a strong cup of coffee. And I've been doing that for 30 years, and that's what I enjoy doing every morning. And I did it this morning, and I work for 4 or 5 hours and write 1,000 words, and then I get up and leave the office. So it's very quiet.
Für ihn ist es der perfekte Ort, sagt er. Er hat ein kleines Büro, und in das zieht er sich jeden Morgen um 7 Uhr zurück. Da gibt es kein Telefon, kein Internet. Es ist sehr, sehr ruhig, nur er und der Computer und eine Tasse starker Kaffee. Er schreibt dann jeden Tag ungefähr 1000 Wörter, und das macht er schon seit 30 Jahren. Auch heute Morgen hat er es gemacht. Und so sind mehr als 30 Romane erschienen. Das neue Buch, das ist jetzt trotzdem eine Premiere, denn erstmals kommt darin ein Serienmörder vor. Was hat ihn daran so fasziniert? It's the first time you ever write about a serial killer. Where did that fascination come from?
Well, you have to have a pretty sick imagination to come up with these plots to begin with. So I have a hyperactive imagination. And I was intrigued by the reality that in America, there's never been a case involving a judge, a sitting judge, or I guess even a former judge, accused of murder. They've been accused of everything else, from bribery and you know, sex crimes or whatever, but never murder. And I sort of became fascinated by that, how you would have a judge who is seemingly very well respected, a good judge on the bench, who's also has this very dark side as a psychopathic serial killer. Mm-hmm. And I just thought, I've never done this before. I'll research serial killers and try to have some fun with them. And that's what I did.
Man muss schon eine sehr kranke Fantasie haben, sagt Grisham, um sich sowas auszudenken. Was ihn so fasziniert hat, ist die Tatsache, dass in den USA noch nie ein Richter wegen Mordes angeklagt wurde. Und da stellte er sich deshalb einen Richter vor, der überall sehr angesehen ist, der aber eben diese dunkle Seite an sich hat. Er ist ein Psychopath. Also habe ich über Serienmörder recherchiert und beschlossen, damit ein bisschen Spaß zu haben, sagt er. Wir treffen in dem Buch aber auch Lacey Stolz wieder, eine Juristin, die sich in ihrem Job einigermaßen langweilt. Was für ein Charakter ist sie? What is it you liked about her that you gave her this second case?
When I finished the first Lacey story, 2015, 2016, by the time I was finished with that book, I knew that I wanted to use Lacey at least one more time to sort of go after, to investigate another crooked judge. And she did a great job in the first story. I like the character. I like her because she's you know, she's 35 years old. She's smart. She's aggressive. She's single. She's attractive. And, you know, she knows how to investigate judges. And there are just too many great cases of bad judges in this country. I knew I had to use her once again to investigate one more bad judge. And that's how she came back for the second and probably the last time.
Als er den ersten Fall mit Lacey abgeschlossen hatte, da wusste er, dass es eine Fortsetzung geben würde. Er mag sie sehr. Sie weiß, wie man gegen Richter ermittelt. Und es gibt einfach viel zu viele schlechte Richter. Deswegen darf sie noch einmal ermitteln. Vermutlich aber zum letzten Mal. Diesmal aber gegen einen sehr schlimmen Richter. Schlimmer könne es gar nicht sein, sagt Grisham.
They don't get any worse than this guy. Yeah, I mean, he's got a long list of people that he holds a very serious grudge against a lot of people who throughout his life have mistreated him in some way or wronged him. And he, again, he's crazy, he's a psychopath. So he keeps up with their names, and he is very patient, and he understands the law. He understands police procedure. He understands courtroom forensics, courtroom science. And because he deals with that every day as a judge, and he is very methodical. I never found a true life story of a serial killer in this country who was as patient as this guy. So someone who would stalk a victim for 20 years until the right moment. Mm. But I thought that added to the plot, added to the mystery, added to the suspense. Mm.
Dieser Richter hat einen großen Groll allen gegenüber, die ihn in seinem Leben irgendwann mal schlecht behandelt haben. Und dann merkt er sich die Namen, setzt sie auf eine Liste und wartet viele, viele Jahre, bis er zuschlägt. Bei all seinen Recherchen, sagt Grisham, hat er keinen Serienmörder gefunden, der genauso geduldig war. Und das macht das Lesen dieses Buches noch unheimlicher, finde ich. Denn man denkt ja automatisch, oh Gott, wen habe ich mal so verärgert, dass er mich vielleicht auf so eine Liste gesetzt hat, eine Liste der Rache. Grisham ging es aber ganz anders, denn er hat selbst so eine Liste, sagt er.
Do you have these thoughts too? Do you think while writing it, oh well, 20 years ago I really misbehaved towards this clerk or this colleague?
No, I had the opposite thought. I think we all do this. We all keep a list. Perhaps we don't write down the names, but as we think back, we can all name a few people who mistreated us. It could be the first girlfriend who broke our heart. It could be a teacher who wasn't fair, a coach who wasn't fair, a law partner who wasn't fair, or somebody who, as we say, gave us the shaft or screwed us many years ago. And we think about those people. We don't make plans to kill them, hopefully. But I thought, that would be a good way to put together a list of potential victims for a true sociopath, somebody who's really crazy and mean enough and smart enough to kill. And the whole plot's pretty sick, but that makes it work.
Wenn wir uns erinnern, haben wir vielleicht alle solche Menschen, an die wir uns erinnern. Eine Liebe, die unser Herz gebrochen hat, ein Lehrer, der uns sehr unfair behandelt hat. Das mag alles lange her sein, aber wir vergessen es nicht. Zum Glück planen wir nicht, sie umzubringen, so wie der Killer in diesem Buch. Aber genau das macht den Plot ziemlich krank, sagt Grisham. Deshalb funktioniert er. In dem Roman lernen wir auch viel über das amerikanische Justizsystem und seine Fehler. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so schlimm, meint Grisham.
No, not at all. Most lawyers, the vast majority of lawyers, the vast majority of judges are honest, hardworking people who do their jobs and do them well and don't make a lot of money. The problem is nobody wants to read about those guys. You want to read about the crazy ones. You want to read about the lawyer who steals all the money and fakes his death and disappears. You want to read about the law firm that is filled with intrigue and there's corruption. You want to read the good stuff, the juicy stuff, because we're talking about popular fiction. But in this case, I've never come up with a more sinister character than a judge who's also a serial killer. That was the appeal. And it's been sort of an odd thing to watch. The book sales have been really higher for this book because evidently a lot of people in this country like to read about serial killers. So the book has done very well over here.
Die meisten Anwälte sind ehrliche, hart arbeitende Menschen, aber über die möchte ja niemand lesen. Man will über die Verrückten lesen, meint Grisham, über den Anwalt zum Beispiel, der viel Geld stiehlt und dann seinen Tod vortäuscht, die korrupte Firma oder ähnliches. Und dieses Buch, das neue, das verkauft sich sogar noch besser als die anderen, denn offenbar wollen die Menschen besonders gern über Serienmörder lesen. Bevor er selbst Schriftsteller wurde, war John Grisham auch ein Anwalt. Er fand diesen Beruf, sagt er dann aber doch sehr schnell, sehr langweilig.
I was a lawyer for 10 years in a small town in Mississippi, and it was a pretty boring job, a pretty boring profession, because there were, you know, 25 other lawyers on Main Street doing the same thing I was doing. It was hard to make a buck, as we say, hard to make any serious money. And I got bored with it after just a few years. And I also got the idea of trying to write a novel. And I started writing my first book after being a lawyer for only 5 years. And it became a pretty serious hobby. You know, pursuing the fiction at night or early in the mornings when I had a few hours to write. And one thing sort of gradually led to the other. I was lucky enough to get the first book published, but it didn't sell very well. And it took 3 years to write it. And so I told myself, I'm going to write one more book. And if the second book is a flop like the first book, I'm going to forget about this secret hobby and just be a lawyer. But the second book was The Firm, and that changed the world for me. I mean, that became an overnight bestseller around the world, and then a big movie. And by that time, I had said, okay, I'm tired of being a lawyer. I'm going to write full time.
Dann hatte er also die Idee, sein erstes Buch zu schreiben. 3 Jahre hat er dafür gebraucht, aber keiner wollte es lesen. Und da nahm er sich vor, ein zweites Buch schreibt er noch. Und wenn das auch ein Flop sein sollte, dann würde er eben Anwalt bleiben. Aber er schrieb Die Firma und das wurde ein riesiger Erfolg, auch verfilmt und hat seine Welt verändert. Und so hörte er eben auf als Anwalt und wurde Schriftsteller. Aber ohne diese Erfahrungen aus der Zeit als Anwalt hätte er nie ein Buch schreiben können, sagt er. Auch wenn die meisten Anwälte, räumte ein, zwar gut juristische Texte schreiben können, aber Romane eher nicht so gut.
Well, most lawyers can't write. They can't write fiction. Most lawyers are pretty good writers because you have to write so much to do your job, whether it's briefs or appeals or lawsuits. There's a lot of writing. You can't really survive law school if you're not a pretty good writer. And most lawyers are pretty good storytellers because we see so much crazy behavior, bad behavior, and so much suffering. And anywhere you have great suffering, you have great fiction. But most lawyers are not good writers because they tend to try to impress the reader with how much they know about the law. I don't really do that. I just try to write, you know, good suspense about lawyers and stay away from most of the law. I never get too deep into the actual law itself.
Viele Anwälte sind gute Geschichtenerzähler, denn sie sehen so viel Leid und so viele tragische Geschichten. Aber der Fehler ist, die meisten wollen zeigen, wie gut sie sich mit dem Gesetz auskennen. Und das macht Grisham nicht. Er schreibt über Anwälte, nicht über das Gesetz. Wie aber lesen die Anwälte seine Bücher? Hat er überhaupt noch Freunde aus der Branche? Denn besonders gut kommen die Anwälte bei ihm ja oft nicht weg.
What's their reaction to your portrayal of lawyers?
Most of them are envious because they'd rather be writing books than practicing law. There's a lot of envy, not in a mean way. They're very proud of, you know, what I've done. They enjoy the novels. I mean, I have a lot of readers who are lawyers and judges who have been reading the books now for 30 years and for the most part say nice things about them. The law is usually fairly accurately portrayed. I try to stick close to the actual letter of the law. And most of my stories come out of the headlines. And whether it's about a trial or a law firm or a judge or a court or a case or whatever, it's just stuff I read along the way and take a real case and fictionalize it and create a novel.
Die meisten seiner Anwaltsfreunde sind neidisch, aber auch stolz, sagt er. Und viele seiner Leser sind Richter oder Anwälte und viele seiner Geschichten, die entwickeln sich aus Fällen, aus Überschriften und dann nimmt er diesen echten Fall und denkt sich die Story dazu aus. Das ist aber nicht alles, worüber er schreibt. Grisham schreibt auch Kinderbücher. Theodore Boone ist da der Held, ein Kind, das aber natürlich auch ein Anwalt ist. Das ist ja nun John Grisham nicht gerade der typische Beruf für einen kleinen Jungen. Woher kam diese Idee?
A lawyer would not be the first idol which comes to my mind if we are talking about kids' books. Where did that idea come from?
Well, the idea came from my daughter who was teaching school. She was teaching fifth graders, kids who are about 10 or 11 years old. And she asked me if I could write suspense for kids because she was having a hard time finding good suspense for kids. And I became infatuated with the idea. And so I created this character, Theodore Boone, who's a 13-year-old kid. Both of his parents are lawyers. He's an only child. His parents practice law together in a small town. He has an office in their offices. And all the family talks about over dinner is the law and cases and lawyers and things like that. He knows every judge in town. He knows every cop in town. He knows all the lawyers. And his dream is to one day be a big time courtroom lawyer or a famous judge. Mm. And so while the other kids are, you know, dreaming of being athletes or rock stars or whatever, Theodore Boone dreams of being a lawyer. I've written 7 of those books now, and the kids really like them, and I hope to write some more.
Seine Tochter ist Lehrerin und sie hat ihn gefragt, kannst du nicht spannende Bücher für Kinder schreiben? Und so hat er sich dann eben diesen 13-jährigen Jungen ausgedacht, dessen Eltern Anwälte sind und bei denen zu Hause beim Essen nur über das Gesetz gesprochen wird. Also ist es sein Traum, kein Fußballspieler oder Rockstar zu werden, sondern eben auch ein berühmter Anwalt oder Richter. Und jetzt gibt es 7 Bücher von Theodore Boone, alle sehr erfolgreich und es sollen noch mehr werden, sagt Grisham. Als er jung war, da hatte er aber ein anderes Vorbild, nämlich John Steinbeck, Literaturnobelpreisträger. In der High School hat ihm damals seine Englischlehrerin die Bücher von Steinbeck gegeben.
It was not a lawyer, but John Steinbeck, which inspired you.
When I was in high school, I had a really good English teacher who exposed us to the books of John Steinbeck. And that's when I became, he's my favorite writer, and it always will be. And I still read Steinbeck, and I used to think that maybe I could be as good as Steinbeck, but I'm not going to be that good. So I'm trying something else. I'm writing popular fiction for legal thrillers, and so that's still my favorite reading though.
Steinbeck ist noch immer sein Lieblingsautor und er wollte so gut werden wie Steinbeck. Aber weil das hoffnungslos war, beschloss er etwas anderes zu machen, nämlich Popular Fiction zu schreiben. Wir müssen jetzt aber doch noch wirklich eine Sache fragen. Beim Lesen ist uns aufgefallen, dass es viele Wiederholungen gibt. Oft dachten wir, Moment, das hat er doch schon mal gesagt. Ist das Absicht?
Why is it? Is it deliberately? Or why do you choose to repeat some facts that we already know?
Oh yeah, I feel like I've been caught red-handed. It's a huge problem because over the span of 6 months, when you're writing, you know, a 500-page novel, you're going to repeat yourself. And so I when I go back through to do the editing before I submit the book, I'm always looking for things that I have repeated. And then when the book goes to my editor in New York, they find instances where I repeat the same thing. It's a constant problem. It's a constant problem. I think a lot of writers have that, but that's where good editing comes in. And I allow myself to be edited by some very good people who are supposed to catch all the repetitions, and sometimes they don't. So it's my fault, but sometimes it's their fault too.
Okay.
Ja, er fühlt sich da schon ertappt. Das ist ein großes Problem, sagt er. Wenn man 6 Monate an einem Buch schreibt, dann vergisst man, was man alles schon geschrieben hat, und dann wiederholt man sich schon mal. Wenn er fertig ist, dann geht er das Buch nochmal durch und versucht, diese Wiederholung rauszustreichen, und auch seine Lektoren streichen nochmal was raus. Also manchmal ist es seine Schuld, manchmal aber auch nicht. Es ist ein großes Problem.
Thank you very much, John Grisham, that you took the time talking to us.
Thank you, my pleasure. Good luck to you all. Hope you enjoy it.
Ich bin immer fasziniert, dass Menschen, die über so viel Böses schreiben, so nett sein können.
Oder? Wirklich, der ist ja wirklich wahnsinnig sympathisch und auch ganz ehrlich. Also die Frage nach der Redundanz, dass er sagt, Leute, das ist mir so durchgerutscht. Wo man sich auch fragt, wo ist da der Verlag, ehrlich gesagt, oder?
Ja, das stimmt. Vielleicht müsste man aber auch gucken, ob es allen so geht oder ob es vielleicht auch ein bewusstes Mittel ist, um Dinge nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht jeder liest das Buch ja am Stück durch, sondern legt es weg nach ein paar Seiten und muss dann vielleicht nochmal an andere Dinge erinnert werden, oder?
Aber er hat ja gesagt, dass er es nicht absichtlich gemacht hat.
Ja, das stimmt, der Verlag hört mit. Aber eine Empfehlung von uns beiden, diesmal John Grisham, der Verdächtige, im Heine Verlag erschienen. Es hat 416 Seiten und kostet 24 €. Übersetzt von Christiana Dornruhl, Bea Reiter und Imke Wolsch-Araya. Also gleich 3 Übersetzerinnen für einen Roman. Ja. Von dieser Empfehlung zu einer weiteren Empfehlung, und zwar einer ganz speziellen.
Der Buchladen.
Sabine aus dem Rheinland kommt gerade durch die Tür in unserem Buchladen. Sie schreibt, ich bin Teil eines fünfköpfigen Bookclubs, der sich einmal im Quartal trifft. Wir sind alle knapp über 50 und haben natürlich schon einiges gelesen. Ein Buch, das uns alle begeistert hat, ist Ein Leben und eine Nacht. Und heute treffen wir uns und tauschen uns über Herkunft aus von Sascha Stanisic. Und dazu sind die Meinungen sehr konträr. Im Juni bin ich die Gastgeberin und darf dazu das Buch vorschlagen. Ich möchte etwas Sommerliches, vom Tonfall her Heiteres, jedoch nicht Banales oder Belangloses, mit nicht mehr als 250 Seiten vorschlagen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Oh je, Sabine. Das sind natürlich viele Anforderungen. Zunächst einmal, Anne Griffin, Ein Leben und eine Nacht ist natürlich ein tolles Buch, wo Menschen zurückschauen auf diejenigen, die ihr Leben geprägt haben, bei, wenn ich mich richtig erinnere, reichlich Alkohol. Herkunft, Daniel, da weiß ich, wo du wahrscheinlich schon in dem Team wärst. Eindeutig ja, das Buch von Stanisic, oder?
Also mit Abzügen, ja. Also ja. Ich finde es ist nicht sein stärkstes Buch. Konnte mit dem Schluss nichts anfangen, da wo man sich selber seinen Schluss zusammensuchen und würfeln konnte. Also dieser mit den alternativen Enden. Wie fandst du das?
Ja, ich fand es originell, als Idee originell. Ich habe früher diese Bücher geliebt, wo man immer sagt, okay, gehst du links, lies weiter bei 246, gehst du rechts, du bist tot. Sowas, das fand ich spannend, habe ich gern gelesen.
Auf dem Papier sozusagen.
In einem Roman möchte ich vielleicht doch mehr geleitet werden oder möchte ein Ende angeboten kriegen. Von mir ist auch zwei Enden angeboten, aber dann hintereinander und nicht als Auswahl. Also diese Art von Interaktion beim Lesen bin ich vielleicht zu alt für.
Aber Stanisic kann schreiben, was er will, weil dieser Ton, den er hat, dieses Poetische, dieser besondere Umgang mit Sprache, dass er, der ja Deutsch erst in Deutschland gelernt hat, sozusagen ganz anderen Blick auf den Klang von Sprache hat, das ist so zauberhaft.
Genau, aber was er nicht kann, ist 250 Seiten schreiben. Das sind meistens dicker, die Bücher, deswegen ist er hier raus. Sabine, ich habe für dich einen Tipp, der ist, okay, ich bin ehrlich, 256 Seiten.
Das geht
Seiten.
Noch. Ja,
das lassen wir vielleicht noch durchgehen. Den ich hier vielleicht auch schon mal vorgestellt habe, von Karin Kalisa, Sungs Laden. Mhm. Das ist wirklich ein wunderschönes, sommerliches, lebensbejahendes Buch. Es geht um eine vietnamesische Familie in Berlin und die Tochter, ich hoffe, es ist eine Tochter, also das Kind zumindest, bringt zur Schule die Marionettenpuppe ihrer Großmutter mit. Und so durch so einen kleinen Funken entsteht dann plötzlich eine Art Nächstenliebe, Wärme in diesem Stadtteil, der ganz neu aufblüht, weil man beginnt, sich füreinander zu interessieren für unterschiedliche Kulturen. Also alle reden miteinander, alle kommen in den Austausch, es entsteht ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Der Stadtteil blüht auf und das alles ausgelöst durch den Input einer anderen Kultur, der vietnamesischen. 256 Seiten, kurz und knapp, aber etwas, was man auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen kann, wenn man etwas Heitereres, Wohltuendes für den Sommer möchte. 256 Seiten, erschienen im CH Beck Verlag.
Und ja, und von unseren Tipps für euch jetzt zu euren Tipps für uns und für alle.
Die All-Time-Favorites.
Jan, ich war neulich im Mohnsorgtheater.
Oh je.
Plattdeutsche Bühne hier in Hamburg. Super Stück, Fallada, Kleiner Mann, was nun? Und stell dir vor, eine der Schauspielerinnen, die hat mich im Publikum gesehen, in der ersten Reihe, und hat mich angeschrieben und stell dir vor, die ist Eat, Read, Sleep-Fan. Julia war das. Und die arbeitet auch immer wieder nebenbei in einer Hamburger Buchhandlung, nämlich bei Lüders. Und da empfiehlt sie selbst immer wieder ein Buch und nun auch uns und nun auch euch. Es heißt Hier sind Löwen von Katharina Poladian. Kennst du? Da geht es um eine Buchrestauratorin aus Deutschland mit armenischen Wurzeln. Und die reist nach Armenien, nach Jerewan, um dort eine uralte armenische Bibel zu restaurieren. Die Armenier sind ja so das stolze, älteste christliche Volk, sagt man so.
Älter als die Äthiopier? Entschuldigung, man soll nicht mit vollem Mund essen.
Ich glaube, also sie sprechen von sich als die älteste christliche Nation, meine ich. Recherchieren wir nochmal nach. Und dann nimmt sie dann die Bibel auseinander, sozusagen, beseitigt Schimmel, saniert Risse, entdeckt kleine Bilder. Sie spricht selbst kein Armenisch, nähert sich aber trotzdem in Armenien natürlich ihre eigenen Identität, ihre eigenen Herkunft, ihre eigenen Geschichte an. Und plötzlich findet sie eine alte, handgeschriebene Nachricht in dieser alten Bibel. Rand will nicht aufwachen. Mach, dass er aufwacht. Und das ist denn das Einfallstor auch für die zweite Ebene, für die zweite Geschichte, nämlich zwei Geschwister während des Völkermords an den Armeniern vor 100 Jahren. Die beiden können fliehen, die beiden Kinder, aber sie können nur nicht sich selbst und diese alte Bibel retten. Und genau diese Bibel, die Helen, die Restauratorin 100 Jahre später in den Händen hält, genau diese Bibel ist das. Eine wunderbare Geschichte. Armenien, muss ich sagen, ist ja eines meiner Herzensthemen. Ich habe ja schon mal hier die 40 Tage des Musadak von Franz Werfel vorgestellt. Ganz, ganz starkes Thema, dieser Genozid, dieser Völkermord an den Armeniern. Und Julia, die schreibt, die große Stärke des Romans ist für mich die sprachlich sehr feine Zeichnung der Charaktere und der nie sentimentale Blick auf deren Lebensumstände. Die Leerstellen, die die Autorin in ihrer Darstellung der Beziehung lässt, die erlauben es mir, sie mit meinen eigenen Gefühlen zu füllen. Und dadurch wurde der Roman für mich einer der bewegendsten, die ich je gelesen habe, schreibt Julia. Und Katerina Poladian wurde in der Sowjetunion geboren und ihr Großvater war auch ein Überlebender des armenischen Genozids, des Völkermords an den Armeniern.
Das wäre ja auch was gewesen für meine exotische Leseliste eigentlich. Literatur aus Armenien oder über Armenien.
Über Armenien, zumindest, genau, ja. Und es ist wirklich ein kluges, ein zartes, ein wunderbares Buch. Also mit diesem Tipp hat Julia mein Leseherz erobert. Hier sind Löwen, ein All-Time-Favorite von Julia, bei S. Fischer erschienen, 284 Seiten.
Wir haben ja auch einen Newsletter, ein Eat, Read, Sleep Newsletter, für den ihr euch auf unserer Seite ndr.de/eatreadsleep anmelden könnt. In dem hatte ich beim letzten Mal ja verraten, dass ich mich jetzt mit portugiesischer Literatur beschäftigen möchte. Und da habe ich ganz, ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Gleich mehrere haben zum Beispiel die Lost in Fuseta Krimis von Gil Ribeiro empfohlen. Das ist zwar, schreibt zum Beispiel Nina, keine hochtrabende Literatur, aber unterhaltsame Krimilektüre mit einem Hauptprotagonisten, der ein Kommissar aus Hamburg ist, den man da nur nicht mehr haben wollte. Er hat das Asperger-Syndrom und er wird im Rahmen eines Austauschprogramms nach Fuseta versetzt. Sie sagt, sie hat die vier Bücher in einem Rutsch weggelesen, die es bislang gibt und empfiehlt das sehr, genauso wie Monika, die das auch empfiehlt. Und Christiane will demnächst nach Madeira reisen und sagt, um sich einzustimmen, hat sie schon Tango in Madeira von Jim Williams gelesen. Ein ziemlich abgedrehter Krimi mit wunderbar gebrochenen Charakteren, viel Lokalkolorit und einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte obendrein. Einziges Manko, schreibt Christiane, gibt es nur auf Englisch.
Aber Jan, du hast es doch bestimmt auf in portugiesischen Original gelesen.
Nein, Portugiesisch kann ich nicht. Nein.
Ach, Portugiesisch kannst du nicht.
Ich habe jetzt aber ein Buch nochmal mitgebracht von den vielen, vielen Tipps. Das von dem, wie soll es anders sein, einzigen portugiesischen Literatur-Nobelpreisträger geschrieben wurde, nämlich José Saramago. Und der Tipp kommt von Monika, das steinerne Floß. Ein portugiesischer Autor schreibt, sie lässt die iberische Halbinsel abdriften. Unglaublich, so Monika. Und das fasst es zusammen, weil tatsächlich, was Saramago macht, ist, er lässt einfach Spanien und Portugal abbrechen vom europäischen Kontinent und dann treibt diese Halbinsel auf das Meer hinaus.
Wie Brexit.
Genau, wie der Brexit oder wie damals tatsächlich auch die, wie er fand, nicht richtig funktionierende Integration der beiden Länder in die europäische Gemeinschaft. Und das Spannende daran ist aber, wie er es erzählt. Es gibt nämlich mehrere Personen, die sich alle schuldig fühlen an diesem Abbrechen. Da ist Joana Carda, die hat an dem Tag einen Stock, einen Gründerstock in die Erde gerammt. Joaquim Sassa, der hat einen großen Stein ins Meer geworfen. Pedro Orse ist an dem Tag besonders stark mit dem Fuß aufgestampft und da gibt es noch mehrere und alle denken, irgendwie habe ich das mitverschuldet.
Ich war's.
Und irgendwie ganz weit gefasst musste ich bei Emmanuel Carrère auch daran denken, wie Ereignisse einen aus der Bahn werfen können, wie man plötzlich dann sein ganzes Leben nicht mehr einordnen kann, weil man mit diesem Schuldgefühl zum Beispiel rumläuft. Ich bin für dieses Drama verantwortlich. Das ist die eine Ebene, wie die fünf und ein Hund, glaube ich, Menschen versuchen dann ihr Seelenheil wiederzufinden. Es zeigt aber eben auch, wie dünn dann der Firnis der Zivilisation ist, wenn man sieht, wie die Menschen sich verhalten. Die Reichen, wer kann, der rettet sich natürlich und fliegt weg. Die anderen stürmen die Hotels und die reichen Häuser, weil sie denken, wenn hier eh keiner mehr wohnt, dann können wir ja auch in den schönen Häusern leben. Die anderen Staaten denken sofort erstmal an ihren Vorteil. England sichert sich Gibraltar, weil Spanien jetzt ja nicht mehr sagen kann, wir sind geografisch in der Nähe. Also da merkt man schon, naja, was wir für europäisches Gemeinschaftsgefühl und Zivilisation halten, kann auch bei einer Katastrophe ganz, ganz schnell auseinanderbrechen. Und das Ganze ist aber mit dem für Saramago so typischen Augenzwinkern erzählt. Also wie ich finde, ein ganz tolles Buch, was eben zeigt, dass unsere Gewissheiten, und sei es selbst die, Spanien gehört zu Europa, gar nicht so gewiss sind, wie wir oft glauben. José Saramago, das steinerne Floß, in meiner Version, die ich hier habe, übersetzt von Andreas Klotsch und erschienen als Taschenbuch im Rowohlt Verlag. So, Daniel, und jetzt würde ich an deiner Stelle noch mal ein paar Mal tief ein- und ausatmen durch die Nasenlöcher, denn
kein
jetzt
Mantra,
du gleich
kein Mantra kann
alle,
mir helfen,
alle
glaube ich.
Konzentration, warte.
Das Quiz.
Und ich schweige mal erstmal und lasse dich reden.
Ich beginne mit einem Buch in einem Satz. Und das werden heute nur ganz einfache Fingerübungen für dich sein. Rennwagenfahrer mit höchstens 4 PS bläst Revolution wegen Jesus ab.
Das klingt nach... Möchtest du einen Multiple Choice geben oder soll ich einfach schon mal was einloggen?
Ja, ich kann ja mal Multiple Choice. Also Rennwagenfahrer mit 4 PS. Mhm. Rennwagenfahrer mit 4 PS bläst Revolution wegen Jesus ab.
Wir hatten ja gerade Ostern, nicht?
Jawohl, genau. Also es gibt Le Mans von Gerrit Brandt, Ben Hur von Lew Wallace oder von Niklas Mark Fahrtenbuch.
Ja, das kann nur Ben Hur sein, diese ganz berühmte Wagen-Rennszene aus dem Film,
ja.
Auch im Buch wunderbar beschrieben und auch die Kreuzigung im Buch, also wunderbar kann man da ja mal schlecht sagen, aber eindrücklich beschrieben. Das muss Ben Hur sein.
Guck mal, siehst du, sofort souverän eingeloggt.
Ich habe auch die Kategorie ein Buch in einem Satz.
Ah.
Und es ist natürlich auch nur eine Fingerübung.
Ah.
Also, sanftmütiger Knabe. Lebt trotz zahlreicher grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten. Sanftmütiger Knabe lebt trotz zahlreicher grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten. Hast du eine Idee?
Also die beste aller Welten, da denke ich an Leibniz.
Ja.
Ja.
Ja, da nähern wir uns. Es ist ein Roman, in dem tatsächlich es auch um Leibniz geht.
Mhm.
Ist das A, der Menschenhörigkeit von Somerset Maugham? Ist das B, Candide oder der Optimismus von Voltaire? Oder ist das C, das Parfüm von Patrick Süskind?
Aha, ja, das Parfüm ist, glaube ich, nicht.
Ah, du sagst das Parfüm, okay.
Achso, und ja, da habe ich jetzt auch überlegt, aber sag nochmal dieses mit dem, also nochmal, wie lautet
Parfüm
der Satz?
Gesagt. Ja, aber sanftmütiger Knabe, also ist Grenouille sanftmütig, darüber könnte man nachdenken, lebt trotz zahlreicher grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten.
Nee, dann würde ich Candide sagen.
Das ist tatsächlich Candide von Voltaire, weil da macht er sich ja lustig über diesen Leibniz-Satz, wir leben in der besten aller möglichen Welten und lässt seinen Candide und seinen Pangloss wirklich grauenhafte Erlebnisse stehen. Das Erdbeben von Lissabon.
Lissabon, das hat ja damals Leibniz im Prinzip erschüttert. Die Monaden, die rund dieses.
Die Menschen kommen auf den Scheiterhaufen, die Menschen werden von Piraten entführt. Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber weil wir in der besten aller möglichen Welten leben, bleibt Candide am Ende glücklich und bestellt seinen Garten.
Ich habe 5 Schlagworte. Ein Buch in 5, ich habe jetzt ein Buch in 5 Schlagworten für dich.
Mhm.
Auch, also was soll ich sagen? Ich kann ja nicht immer sagen, dass es einfach ist, aber es ist einfach. Labyrinth, Bibliothek, Scheiterhaufen, Lachen, Kloster.
Labyrinth, ja, aber das, was ich jetzt sagen möchte, hatten wir doch gerade erst. Oder irre ich mich da?
Aber wenn es denn, wenn es so wäre, wäre das doch nicht schlimm.
Nein, ich kann ja trotzdem
einen Multiple Choice sagen.
Ja.
Also Labyrinth, Bibliothek, Scheiterhaufen, Lachen, Kloster, Anselm Grün, das kleine Buch der Lebenslust, Jane Austen, Kloster Northanger oder Umberto Eco, der Name der Rose.
Ich würde so gerne Anselm Grün sagen, aber ich glaube, Scheiterhaufen tauchen bei ihm eher seltener in seinen Werken auf. Ist übrigens einer der Autoren, glaube ich, der lebenden Autoren mit den meisten veröffentlichten Werken, Anselm Grün.
Ja.
Jane Austen, Northanger Abbey, hast du gesagt?
Ja.
Nein, das lese ich ja gerade, gemeinsam mit dem Eat, Read, Sleep Fanclub und dem Leseclub. Das ist es ganz sicher auch nicht. Und dann kann es ja nur der Name der Rose von Umberto Eco sein.
So ist es. Und Dirk Schümer, der hat ja jetzt gerade sowas wie eine Fortsetzung geschrieben, die liegt schon auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, das heißt Die schwarze Rose.
Oh.
Das bringe ich nächstes Mal hoffentlich mit, wenn das was taugt, wenn das gut geworden ist und wenn es mich packt, wenigstens halb so sehr wie Umberto Eco, dann ist es auch, dann bringe ich es mit.
Aber sind sie nicht alle tot am Ende?
Ja, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das eine Fortsetzung ist, aber...
Okay, ich bin gespannt.
Na, Edson hat ja auf alle Fälle überlebt, zum Beispiel.
Wir lassen uns überraschen.
Na gut.
Ich habe auch, als hätten wir uns abgesprochen, ich habe auch ein Buch in 5 Schlagworten. Meditation.
Oh.
Jugendfreundschaft.
Mhm.
Kindermenschen. Buddha. Und das letzte Wort ist weniger ein Tipp für das Buch, sondern ein Tipp für den Autor, Literaturnobelpreis.
Ist es Narziss und Goldmund?
Du bist dicht dran. Ich gebe mal ein Multiple Choice.
Oh.
Ist es das goldene Notizbuch von Doris Lessing? Mhm. Ist es Gitanjali von Rabindranath Tagore, der einzige indische Literaturnobelpreisträger, den wir bis jetzt hatten? Oder ist es Siddhartha von Hermann Hesse?
Also jetzt hast du mich mit diesem... Aber Jugendfreunde war doch so schön mit Narzisst und Goldmund.
Das ist wunderschön, aber Jugendfreunde gibt es, glaube ich, auch in dem Jahr und in Unterm Rad. Und ich glaube, Jugendfreunde ist so ein Grundthema bei Hermann Hesse.
Ist das jetzt der Tipp auch für das Multiple Choice oder ist das dieses verschlagene Fiese mit dem Indischen? Nein, ich gehe auf Hesse. Ich gehe auf Siddhartha.
Du liegst schon ganz richtig. Siddhartha und Govinda sind die Jugendfreunde. Und Siddhartha wird dann ja der Erleuchtete, der Buddha, während Govinda es nicht wird. Und ja. Das, genau. Hermann Hesse, auch einer, der viel meditiert hat, kann man sagen. Mhm. Und auf jeden Fall ein ganz großartiges Buch, Siddhartha, so eine Art literarische Einführung in den Buddhismus, könnte man sagen.
Ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Also schon sehr lange her. Ich habe noch so eine, ich glaube, ich habe vor mir, vor meinen Augen, so eine blaue Surkamp-Ausgabe.
Kann das sein? Ja, das kann sein, die gab es. Mhm. Oh, meine war rosa, glaube ich. Wir werden das nochmal überprüfen. So oder so, es geht ja um den Inhalt und der ist toll für alle, die sich für buddhistische Spiritualität interessieren. Siddhartha von Hermann Hesse. So, das war doch super. 2 von 2 Punkten für
Hammer.
Uns beide.
Ja, toll.
Besser könnte es gar nicht laufen, was so ein bisschen Meditation zum Anfang alles auslöst.
Ausmachen kann.
Nun aber.
Nun setze mal alle deine Chakren in Bewegung und lose uns etwas Schönes für die nächste Folge aus.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Die Box ist wieder gut gefüllt mit den Titeln der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und der aktuellen Bestsellerliste der unabhängigen Verlage.
Genau, so sieht's aus.
Und ich habe etwas ausgewählt. Letzte Chance.
Ich bin gespannt. Ja, was hast du für was die letzte Chance?
Ach, das kenne ich schon, aber diesmal darf ich gar nicht mitlesen.
Nämlich?
Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani. Es geht auch wieder um Indien, kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Und weil Carrea gar nicht um Indien ging. Aber egal. Letizia Colombani, das ist die von Der Zopf und das Haus der Frauen. Und nun hat sie ein neues, kleines Bändchen geschrieben, Das Mädchen mit dem Drachen. Kennst du irgendwas von ihr?
Nee, noch nichts gelesen. Und jetzt versuche ich auch deinem Gesichtsausdruck, wenn du schon kennst, zu entnehmen, ob du es gut fandst oder nicht.
Ich habe es gern gelesen.
Aha, gut. Wir schauen mal. Ja, lest es doch gerne mit. Macht mit bei unserer Bestseller-Challenge und sagt uns, wie ihr es findet. Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de.
Und da schreibt uns gerne auch alle anderen Anregungen hin. All-Time-Favorites, Bücher, die ihr sucht, was auch immer. Und eine Bitte noch einmal an dieser Stelle. Wenn ihr uns gerne hört und sagt, Mensch, wir möchten, dass möglichst viele Menschen erfahren, dass es diesen Podcast gibt, dann macht doch mit beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Bis zum 8. Mai kann man das noch. Dort könnt ihr abstimmen, wer denn euer Lieblingspodcast ist. Ihr findet Eat, Read, Sleep in der Rubrik Lifestyle oder indem ihr auf den Link klickt, den wir euch in die Shownotes packen.
So, jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Reis- und Gemüse-Retreat. Jan, ich sehe noch ein bisschen was auf deinem Teller, glaube ich. Ja, ein bisschen was ist noch da.
Aber ich habe schon die Schuhe ausgezogen, wie du vielleicht siehst. Ich bin also bereit.
Riechst, wie ich vielleicht rieche.
Ich bin also bereit, diese bösen Angriffe einfach wegzuatmen und wegzumeditieren. Einatmen, ausatmen.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.